herzlich willkommen zu unserer Live-Podcast-Folge von Gen East.
Als ich 18 Jahre alt geworden bin, konnte ich plötzlich nicht mehr in Ukraine fahren oder konnte ich rein, aber nicht raus.
Wir Journalistinnen haben uns schon sehr daran gewöhnt, ständig schlimme Nachrichten aus der Ukraine zu berichten.
I hope that everyone who is internally displaced is able to come back.
Gen East. Geschichten aus Osteuropa mit Maria Kotzew und Anastasia Trenkler.
Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns richtig, dass ihr alle heute da seid zu unserer Live-Podcast-Folge von Gen East. Ich bin Maria.
Und ich bin Anastasia und wir freuen uns mega, dass wir heute diese Folge hier aufnehmen können und über die Ukraine sprechen können, allem voran über junge Perspektiven, junge Stimmen aus der Ukraine.
Aber bevor wir da eintauchen, wollen wir ein bisschen mit euch interagieren, euch so ein bisschen kennenlernen. Die erste Frage wäre: Kennt denn jemand von euch Menschen aus der Ukraine? Also das kann entweder Familie sein oder Freunde, Klassenkameradinnen, Leute, denen ihr auf Social Media folgt. Hebt einmal gern die Hand, wenn ihr jemanden kennt.
Ja, das sind doch einige. Ja. Dann gleich eine zweite Frage angeschlossen. Wer von euch informiert sich denn so regelmäßig zu den aktuellen Entwicklungen in der Ukraine? Also sagen wir mal regelmäßig 2-3 Mal die Woche, dass ihr wirklich so News verfolgt?
Okay, 5-6 Leute, das ist auch schon echt viel. Ja, News aus der Ukraine gibt es ja wirklich jeden Tag. Wir arbeiten auch damit und da geht es ja auch viel so um den Frontverlauf, um Todeszahlen, um ja häufig sehr abstrakte Dinge. Manchmal kommt dabei zu kurz, wie es den Menschen wirklich geht damit.
Ja, deswegen teilen wir heute Einblicke von Personen aus der Ukraine und in der Ukraine. Mit dabei ist ein Veteran, eine Drohnenpilotin, 2 junge UkrainerInnen hier in Berlin und eine Zivilistin.
Ja, wir wissen, dass Krieg ein schwieriges Thema sein kann. Deswegen, ne, es wird keine expliziten Gewaltdarstellungen oder sowas geben, keine Sorge. Aber wir sprechen natürlich schon auch über die Angst einzelner Leute vor russischen Angriffen und eben auch mit einem Veteranen, der verwundet wurde in seinem Fronteinsatz. Deswegen, falls euch es mal zwischendurch ein bisschen zu viel werden sollte oder so, dann gar kein Stress, ne? Dann geht kurz raus und kommt wieder, wann immer es sich gut anfühlt für euch.
Genau, dann würde ich sagen, starten wir in Folge 13 von Gen East. Seit mehr als 4 Jahren verteidigt sich die Ukraine gegen russische Angriffe. Und trotzdem, dass die USA mit beiden Kriegsparteien, also mit Russland und der Ukraine, in Gesprächen sind, ist ein Frieden nach wie vor nicht in Sicht.
Also Russland behauptet zwar immer, dass es irgendwie bereit sei für einen Frieden, aber diese Worte und die Taten, die wir sehen, die unterscheiden sich schon sehr und sprechen eine sehr unterschiedliche Sprache. Also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber vergangenen Donnerstag erst gab es einen ziemlich heftigen Angriff auf die Hauptstadt Kiew. Da sind 24 Menschen ums Leben gekommen, sind getötet worden. 3 davon waren auch Kinder und insgesamt wurden 48 Leute verletzt. Also es sind schon große Zahlen.
Auch wegen solcher Angriffe sind in den vergangenen 4 Jahren sehr, sehr viele Menschen aus der Ukraine ins Ausland geflohen. Allein hier nach Deutschland fast 1 Million.
Und einen Menschen von diesen 1 Million wollen wir euch jetzt gern vorstellen. Der heißt Misha. Misha ist 2022 nach Deutschland geflüchtet und lebt seitdem in Berlin, studiert hier, ist aber natürlich der Ukraine immer noch sehr stark verbunden, das ist seine Heimat. Er konnte aber lange gar nicht in seine Heimat reisen. Aber das erzählt er euch jetzt am besten selbst.
Hi Anada, ich bin Michael oder Misha. Ich bin 21 Jahre alt. Hier in Berlin studiere ich Geschichte und Politikwissenschaft. Arbeite nebenbei an meiner Uni als SHK und engagiere mich politisch. In Deutschland lebe ich seit 4 Jahren. Also erstmal 2 Wochen in Bremen, dann sind wir nach Berlin gezogen. Eigentlich besteht die Mehrheit meiner Bubble, also meines Freundeskreises, aus Menschen aus der Ukraine. Und der Krieg bleibt ein großes Thema bei uns in unseren Gesprächen, weil wir alle sowieso davon betroffen sind. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich es immer noch ein bisschen schwer finde, mit Menschen, die also hier aufgewachsen sind, eine gemeinsame Sprache zu finden. Meine Familie lebt teilweise in Berlin, also meine Mama und Schwester und Vater und Oma, die sind in Kiew geblieben. Mit denen spreche ich regelmäßig, also 2-4 Mal pro Woche. Mit den Freunden, die ich schon vorher kannte, also aus der Schulzeit ist ein bisschen schwieriger, aber natürlich ändern sich die menschlichen Verhältnisse, auch ohne Krieg. Aber ja, seitdem habe ich vielleicht 3-4 Leute, mit denen ich in Kontakt bleibe. Mit den Reisen war das ein bisschen schwierig, weil als ich 18 Jahre alt geworden bin, konnte ich plötzlich nicht mehr in die Ukraine fahren oder konnte ich rein, aber nicht raus, weil es ein Ausreiseverbot für Männer oder MAP-Personen zwischen 18 und 60 galt. Aber das wurde Ende letztes Jahr geändert und jetzt man darf bis einschließlich 22 raus aus dem Land. Und ich bin hingefahren und dann, das war Oktober 2025 und März dieses Jahr bin ich auch in die Ukraine gefahren. Und das waren interessante Erlebnisse. Könnte ich nicht eindeutig sagen, ob ich mich dort schon zu Hause oder schon zu Besuch gefühlt habe. Aber es gab manche Sachen, also aus dem Alltag, wie zum Beispiel, wenn man automatisch weiß, wo der nächste Einkaufsladen ist oder wo die Haltestelle sich befindet. Und das kann man und weiß man quasi aus dem Muscle Memory, als ob man nicht sogar die 4 Jahre irgendwo woanders gelebt hatte. Und das war ein bisschen beeindruckend. Für mich war das ein positives Erlebnis, vor allem glaube ich, weil ich mich immer noch mit diesem Land assoziiere und mit den Menschen in diesem Land, in meinem Land, etwas auch in der Zukunft machen und schaffen wollte. Und ja, aber sonst ist auch eine Reise in die Ukraine auch ein großes Risiko, ob man unter Angriffe gerät oder nach einer unerwarteten Regelungsänderung plötzlich nicht mehr raus darf. Das, ja, wenn man dieses Risiko nicht begehen will, dann kann man das auch wohl verstehen.
Dieses Ausreiseverbot, von dem Mischa da spricht, das hat mit dem Kriegsrecht in der Ukraine zu tun. Also das wurde eben 2022 eingeführt und das sah bis vergangenen August so aus, dass eben Männer oder männlich gelesene Personen zwischen 18 und 60 Jahren das Land nicht verlassen durften. Das sollte eben sicherstellen, dass man sich dem Kriegsdienst nicht entziehen kann. Da muss man jetzt aber dazu sagen, mobilisiert werden kann man erst ab 25 Jahren, also dann ist man sozusagen im wehrfähigen Alter, kann eingezogen werden. Und dass aber trotzdem Leute zwischen oder Männer zwischen 18 und 25 nicht ausreisen durften, das lag eben daran, dass man sicherstellen wollte, dass genug Soldaten nachkommen können und ja, nicht alle schon so jung ausreisen.
Dass dann vergangenes Jahr auch Männer bis 22 dann doch ausreisen durften, das hat recht viele Menschen in der Ukraine überrascht. Also was man dazu sagen muss, das Thema Mobilisierung, in den Krieg ziehen, ist in der Ukraine ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Also es gibt auch viele Menschen, die nicht eingezogen werden wollen, nicht Teil der Armee werden wollen. Zum Teil gibt es Erzählungen von Personen, die nicht das Haus verlassen möchten. Und es sind auch sehr viele minderjährige Kinder und Jugendliche, männliche Kinder und Jugendliche in den vergangenen 4 Jahren, haben das Land verlassen, eben auch, um nicht in den Krieg zu gehen.
Genau, also quasi unter 18, als es noch legal war, dass man dann jetzt doch noch, bis man 22 Jahre alt ist, raus darf, das soll dem entgegenwirken, was vielleicht erstmal so ein bisschen kontraintuitiv wirkt, aber die Überlegung dahinter ist, dass die Jungs ihren Schulabschluss machen und vielleicht auch sogar den Uni-Abschluss hinterher und die Hoffnung ist, dass sie das an das Land bindet, dass sie auch ihre Zukunft in der Ukraine sehen und nicht eben schon so früh ja, ausreisen, weil ne, man verliert damit oder die Ukraine verliert dann nicht nur potenzielle Soldaten, sondern auch Arbeitskräfte und junge Leute, die irgendwie was im Land bewegen wollen vielleicht.
Das sind so langfristige Folgen, die man vielleicht nicht sofort auf dem Schirm hat, wie sich das Land auch durch den Krieg verändert. Also damit hängt ja auch damit zusammen, Kinder und Jugendlichen sind diejenigen, die die Zukunft dieses Landes gestalten werden. Und diese Perspektiven, so kontrovers wie sie sein wollen, also beide Meinungen von Menschen, die sich freiwillig melden, aber auch diejenigen, die sagen, ich möchte nicht kämpfen, sind auch für uns hier in Deutschland wichtig zu sehen und zu verstehen, weil das ja zeigt, wie Krieg eine Gesellschaft verändert.
Und ja, diese ukrainischen Perspektiven, so unterschiedlich sie auch sind, dass die hier Gehör finden, dafür setzt sich unsere nächste Interviewgästin ein. Sie heißt Vlada und sie ist bei Vice, das ist eine Nichtregierungsorganisation hier in Berlin. Und wir hören jetzt mal rein, was Vlada uns zu sagen hat.
Hallo, ich bin Vlada, ich bin 22 Jahre alt, ich komme aus der Ukraine, aus dem Stadt Kharkiv und bin schon eine Weile in Deutschland, schon seit 9 Jahren lebe ich in Berlin. Und ich bin Studentin an der Freien Universität. Ich studiere Publizistik und Sozial- und Kulturanthropologie. In meinem Alltag spreche ich sehr viel von dem Krieg, das meinen Alltag sehr viel beeinflusst. Meine Familie ist immer noch in der Ukraine, in Kiew, jetzt während des Krieges in Kiew. Und ich fahre eigentlich nach Ukraine jede 3 Monate, um meine Mutter zu sehen, um meine Tanten zu sehen, meinen Opa, meine Oma. Und jetzt gerade vor ein paar Tagen wurde Kiew sehr stark angegriffen. Und das war erschreckend, am Morgen oder morgens Nachrichten zu gucken und deine Mutter zu schreiben und fragen, ob sie gut geschlafen hatte. Und du hast diesen Gefühl, weil während du auf diesen Antwort wartest, du hast so viele verschiedene Gedanken, weil Menschen wurden getötet. Und heute hatte ich Glück, das war nicht meine Familie, aber das waren Familien von anderen Ukrainern. Das waren Kinder, das waren Väter, Mutter, Frauen, Männer. Und ich glaube, das ist wie für uns als Ukrainer den Alltag aussieht. Krieg beeinflusst uns auch hier, während wir in Deutschland weiterleben, weiter studieren, arbeiten, weil unsere Umgebung, unsere Verwandte, unsere Familien bleiben immer noch da.
Vlada spricht hier von den Angriffen, die du, Maria, vorhin angesprochen hast, also vergangenen Donnerstag. Und ich finde, dass sie uns so diese Nachricht zugeschickt hat. Wir Journalistinnen haben uns schon sehr daran gewöhnt, ständig schlimme Nachrichten aus der Ukraine zu lesen, auch teils selbst zu schreiben und zu berichten. Und ich finde, hier kommt es aber nochmal anders an. Also jedes Mal, wenn uns eine Person, die selbst auf eine Art betroffen ist, also sei es jetzt Angst um ihre Liebsten oder Menschen, wo tatsächlich Familienangehörige zu Schaden gekommen sind, davon berichten, kommt es nochmal viel direkter an. Also ne, dass selbst eine Person, die hier in Berlin lebt und eigentlich in Sicherheit ist, so sehr von diesen schrecklichen Angriffen betroffen ist.
Ja, total. Mir ist die Nachricht auch irgendwie sehr nahe gegangen, obwohl es mir auch sehr ähnlich geht wie dir, was eigentlich so dieses Gewöhnungslevel normalerweise angeht. Ja, so das Perfide an den russischen Angriffen ist ja nicht nur, dass zivile Häuser getroffen werden, Menschen getötet werden, sondern Russland attackiert auch ganz oft die kritische Infrastruktur. Das heißt, dann fallen nach diesen Angriffen zum Beispiel die Heizung, der Strom oder das Wasser aus.
Das heißt halt gerade im Winter als Person, man hat ständig Angst vor diesen Angriffen, gerade in so heftigen Nächten, wo Russland mit vielen Drohnen und vielen Raketen angreift. Und dann steht man am nächsten Tag auf und kann halt nicht mal eine warme Dusche nehmen, sondern muss den ganzen Tag frieren. Und das zermürbt die Menschen natürlich auf Dauer.
Das ist richtig ätzend. Das weiß ich auch ein bisschen aus eigener Erfahrung, weil als ich im vergangenen Herbst in Kiew war, da musste ich auch so ein paar dieser schweren Angriffe miterleben. Da gab es eben am nächsten Tag dann auch kein fließend Wasser oder nur kaltes Wasser. Ja, und generell ist dann die Stimmung auch so eine ganz, ganz eigenartige an dem Tag danach, weil irgendwie augenscheinlich auf den ersten Blick läuft alles ganz normal weiter, ne? Also so die Cafés haben offen, die Leute fahren morgens zur Arbeit. Aber wenn man so den Menschen irgendwie ein bisschen genauer ins Gesicht blickt, dann sieht man da halt so eine ganz krasse Erschöpfung irgendwie.
Davon berichtet auch Nastja, das ist die dritte Person, die wir euch gerne vorstellen würden. Die lebt in der Nähe von Kiew und sagt, einerseits geht ihr Leben so weiter, sie geht ihren Hobbys nach, ihrem Job. Und gleichzeitig muss sie zu jeder Tages- und Uhrzeit bereit und gewappnet sein für das, was kommen kann. Hier ist Nastja.
Hallo zusammen, ich heiße Nastja. Ich bin 30 Jahre alt und lebe gerade in Boryspil. Ich gehe gern spazieren, lese gerne und tanze gerne und gehe zum Stretching. Diese Kurse sind meistens am Morgen. Und manchmal ist es ganz schön hart, nach den großen Luftangriffen, sich dazu aufzuraffen. Aber das ist schon ein Teil meines Lebens, dieses Planen, dass ein Luftalarm kommen könnte, wie ich dann von einem Flussufer in Kiew zum anderen komme und wie ich für den Fall der Fälle vorsorge. Ich habe mittlerweile einen schwarzen Gurt im Notfallmanagement.
Genau, das ist halt auch so Teil dieser Terrortaktik von Russland, dass man halt nie weiß, wann ein Angriff kommen könnte und da theoretisch immer drauf gewappnet sein muss. Aber auf der anderen Seite haben viele UkrainerInnen auch irgendwann gesagt, wir wollen unser Leben nicht mehr danach ausrichten. Viele ignorieren den Luftalarm mittlerweile und ja, ich höre oft so Sätze wie, nee, meinen Kaffee lasse ich mir jetzt nicht von Russland vermiesen. Dann heulen zwar gerade die Sirenen irgendwie im Hintergrund, aber die Leute bleiben dann halt sitzen und trinken weiter ihren Kaffee in ihrer Küche oder so.
Oder ein anderes Beispiel, was ihr auch vielleicht kennt von Videos auf TikTok und Instagram, was gerade im Frühjahr auch hier in Deutschland viel zu sehen waren so Videos von Raves, also Menschen, die unter freiem Himmel tanzen. Und die wurden auch in den Kommentaren kontrovers diskutiert auf eine Art.
Genau, da hieß es dann irgendwie, ja, wie könnt ihr nur, oder das passt ja gar nicht zusammen. Wir dachten, ne, es ist Kriegsleid, Leute sterben, alles ist ganz schlimm. Und auf der anderen Seite ist da so dieser Hedonismus von so einem Techno-Rave. Und ja, vielleicht ist es augenscheinlich auf den ersten Blick so, aber eigentlich schließt sich das nicht aus. Im Gegenteil, es ist irgendwie klar, dass das Leben weiterlaufen muss und dass die Leute vielleicht auch sowas wie Partys, sowas, was es halt früher auch schon gab, was früher Teil ihres Lebens war, nutzen, um mal abzuschalten und halt mal vielleicht ein paar Stunden nicht an das ganze Leid zu denken. Also so als Coping-Mechanismus.
Was da auch ganz gut dazu passt, ne? Der Krieg ist omnipräsent. Das merkt man dann auch, eben wie sich das in den Alltag einschleicht, wenn wir jetzt beim Beispiel Partys bleiben, an den Clubs. Also in Kyiv genauso wie in vielen anderen Städten gibt es Sperrstunde. Das heißt, die Clubs schließen da gegen 20:30, wo man in Berlin gerade erstmal im Vorglühen beginnen würde, müssen da die Menschen wegen der Sperrstunde schon nach Hause.
Ja, genau. Ja, es sind halt so diese ganz normalen, irgendwie scheinbar vielleicht sogar banalen Situationen, wo man dann genau merkt, wie sich der Krieg so einschleicht und wie sich das Leben dann doch irgendwie grundlegend verändert hat. Bei Nastja, die ihr gerade gehört habt, ist dieser Moment des Frühstückmorgens, weil ihr Mann hat das die Jahre vor dem Krieg immer zubereitet. Und der ist aber in der ukrainischen Armee als Soldat, jetzt seit mittlerweile über 4,5 Jahren. Und genau, also die beiden führen so eine Art Fernbeziehung quasi zwischen Front und Hinterland. Und wie das ist, erzählt sie auch jetzt einmal.
Eine Fernbeziehung in Kriegszeiten zu führen, ist schwer. Vor allem, wenn man manchmal nur ein paar Minuten am Tag Zeit hat, um miteinander zu kommunizieren. Also habe ich beschlossen, seine persönliche Bloggerin zu werden. Ich schicke ihm Videos, damit er sieht, dass ich ihn liebe. Dass ich auf ihn warte. Mittlerweile sind diese Videos zu unserer Tradition geworden. Ich schicke ihm Video-Hauls, zeige ihm, was ich gekocht habe und was unsere Katzen und ich so machen.
Ja, Nastja hat für sich einen Weg gefunden, diese Fernbeziehung zu gestalten. Also sie hat es ja gerade erzählt, sie macht dann so Videos aus ihrem Alltag, um ihrem Mann so das Gefühl zu geben, dass er da ist und mitgestalten kann und mitbekommt, was in ihrem Leben so abgeht.
Ich habe Nastja zweimal getroffen in der Ukraine, davon hat sie mir bei unseren Interviews erzählt. Und falls euch ihre Geschichte interessiert, falls euch Nastja mehr interessiert, wir haben ihr auch eine ganze Podcast-Folge gewidmet. Das ist Folge 10 von Gen East. Falls ihr da mal reinhören wollt, dann würden wir uns freuen.
Nastja lebt im ukrainisch kontrollierten Teil der Ukraine, aber es gibt noch ein Gebiet, das ist russisch kontrolliert, was Russland im Krieg besetzt hat. Also es sind etwa 20% des ukrainischen Territoriums. Das ist so eine Fläche, die ist größer als Bayern und Baden-Württemberg zusammen.
Genau, also ein Großteil von dieser Fläche, die jetzt besetzt ist, hat Russland schon 2014 unter seine Kontrolle gebracht, ne? Weil der Krieg, der fing schon 2014 an, dürfen wir nicht vergessen.
2014 brachte Russland die ukrainische Halbinsel Krim unter seine Kontrolle, also hat es völkerrechtswidrig annektiert, gesagt, okay, das ist jetzt russisches Territorium, wenn es nach den Russen geht. Und unsere nächste Gesprächspartnerin, Kafa, die hat diese Annexion live miterlebt, sie kommt nämlich von der Krim.
Hello there, my call sign is Kafa. Hello Berlin, I used to live in Berlin, so it's an honor for me. I am a drone pilot and I have been one since I was 21 years old. I joined the armed forces of Ukraine in 2023 when it was my time, and I did a choice that after that I never regretted in the end. I'm Ukrainian and I was born in Crimea. In 2014, I witnessed myself as a teenager the horrors of Russian occupation and later had to flee. I have been away from home for many years and then the full-scale invasion started. I didn't think twice and I decided to protect what is dear to me, that once again Russia tried to take from me, and I decided to fight. What I do today is crucial for me to be able to come back home and for others to not be forced into occupation and forced migration.
Ja, Kava und ich, wir haben uns 2024, also vor 2 Jahren, kennengelernt über eine gemeinsame Bekannte. Wir sind über Signal in Kontakt, relativ regelmäßig im Austausch, und sie erzählt mir immer wieder, wie es ihr so geht, wie die Situation an der Front ist und auch, ganz interessant, als queere und weiblich gelesene Person in der ukrainischen Armee zu sein.
Kava hat die Pronomen she und they. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, was sie da so konkret erzählt, wie es ihr damit geht.
Ja, also sie meinte, gerade am Anfang hatte sie schon so mit Vorurteilen auch, gerade von so älteren Kommandeuren, älteren Männern zu kämpfen, die dann so gesagt haben, Krieg ist keine Frauensache. Aber also ne, insgesamt war das eben gerade so am Anfang was relativ Neues, als queere Person in der ukrainischen Armee zu sein, oder zumindest haben die älteren Soldaten das so wahrgenommen. Kafa hat aber auch erzählt, dass wenn man einmal bewiesen hat quasi, dass man Leistung bringen kann und dass man irgendwie so Teil des Teams ist, dass man dann schon auch akzeptiert wird. So.
Ja, Kafa dient ja seit 3 Jahren in der Armee. Das Video hier hat sie aufgenommen nach einem ziemlich krassen Tag an der Front. Und sie nimmt sich trotzdem immer wieder Zeit, um uns so zu erzählen, wie die aktuelle Lage ist, was sie an der Front erlebt und auch über ihre Motivation zu sprechen. Also sie hat ja gerade gesagt, worum es ihr geht, ist, dass Russland nicht noch mehr ukrainisches Territorium unter seine Kontrolle bringt.
Ja, wenn wir über Territorium sprechen, dann nicht nur so über Landmassen, sondern das sind Städte, Orte, Dörfer, wo Menschen leben, die auch echt unter schlimmen Bedingungen leben, unter russischer Besatzung. Also Leute, die fliehen konnten, die berichten oft von Folterkellern, wo wirklich schlimmste Dinge passieren.
Und auch über Indoktrinierung, also die Menschen werden gezwungen, die russische Propaganda anzunehmen, gerade auch an den Schulen. Also zum Beispiel wird da nicht mehr in Ukrainisch unterrichtet, sondern in Russisch. Es gibt dann auch Berichte von Menschen, die erzählt haben, da seien russische Soldaten an die Schulen gekommen und hätten angefangen, den Krieg zu verherrlichen. Auf Territorium der Ukraine vor UkrainerInnen.
Ja, das ist krass. So, dieser Teil ist sozusagen nicht mehr unter ukrainischer Kontrolle, der Rest schon, dass der auch souverän und eigenständig bleibt. Dafür kämpfen so Leute wie Kafa, und es gibt ja 1 Million Menschen schätzungsweise, die in der ukrainischen Armee sind. Man muss natürlich dazu sagen, das sind Schätzungen, und zur Wahrheit gehört auch, dass viele verwundet sind, vermisst werden, wo man nicht weiß, wo die sind, dass auch viele gestorben sind, gefallen sind. Diese Gruppe der vermissten, verletzten und Getöteten, die beläuft sich ungefähr auf 500.000 bis 600.000 Leuten, auch Schätzungen zufolge.
Und in der Ukraine ist es inzwischen so Teil dieser neuen Normalität, dass man auch viele Menschen sieht, die verwundet sind, also denen dann auch teils Beine fehlen, die auf Krücken laufen, in Rollstühlen.
Genau, und einer von ihnen ist Volodya. Ihr habt ihn schon kurz über den Screen blitzen sehen. Er ist Kriegsveteran. Er hat beide Beine im Krieg verloren.
Ihr habt euch in Lviv kennengelernt.
Genau, im Westen der Ukraine. Da war ich erst vor ein paar Wochen, und da hat er mir seine Geschichte erzählt. Und ich habe ihn für meine Masterarbeit interviewt. Und da haben wir uns in einem Café verabredet in Lviv. Und dann bin ich dahin. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist halt, dass dieses Café so null barrierefrei war. Also etwas, worauf ich wahrscheinlich sonst nicht geachtet hätte. Aber man musste halt, um in dieses Café zu kommen, mehrere Stufen gehen. Dann einmal zum Tresen, um den Kaffee zu bestellen, musste man auch noch eine Stufe gehen. Und die Toiletten, die waren irgendwie eine Etage weiter unten, da musste man nochmal Treppen nach unten. Aber Volodya hatte dieses Café halt vorgeschlagen, so, ne? Und hat dann auch diese Stufen mit auf seinen Krücken fast so mit demonstrativer Gelassenheit auch genommen. Und ja, das war mein Overall-Eindruck auch von ihm, so eine Gelassenheit. Aber genau, jetzt seht ihr ihn.
Hallo zusammen. Ich heiße Volodya und ich bin 31 Jahre alt. Ich bin ein Veteran des russisch-ukrainischen Krieges. Im zivilen Leben bin ich Ingenieur und Designer. Ich bin im Jahr 2023 zur Armee gekommen. Ich habe einen Vertrag unterschrieben und wurde Mediziner an der Front. Ich bin danach Kommandeur geworden für Leute, mit denen ich als gewöhnlicher Soldat gedient habe. So kam es, dass ich 2024 schwer verletzt wurde. Ich bin auf eine Mine getreten und eine russische Drohne wollte mich töten, hat Granaten abgeworfen. Aber wie ihr seht, ist ihr das nicht gelungen. Danach ging es los mit den Amputationen, der Rehabilitierung. Ich habe Prothesen bekommen und von neuem laufen gelernt. Von neuem gelernt zu leben in diesem Zustand. Mit meiner neuen Realität als Veteran und Zivilist. Und das alles wurde möglich dank der Menschen, die um mich herum weiter funktionierten, die mir halfen. Und vor allem dank der Soldaten, die weiter unser Land verteidigen, die an der Front sind. Ihnen ist es zu verdanken, dass ich hier sitze und euch meine Geschichte erzählen kann.
In unserem Gespräch in Lviv hat mir Volodya gesagt, dass er eigentlich gerne wieder an die Front wollen würde, wieder der Armee beitreten würde. Das ist was, was ich von einigen Veteranen dort gehört habe und auch von MitarbeiterInnen von Reha-Kliniken, die Soldaten betreuen, verletzte Soldaten und Veteranen. Das geht natürlich nicht allen Veteranen so, also da sollte man jetzt nicht pauschalisieren, aber es gibt doch eine signifikante Gruppe, der es eben so geht. Die finden das auch schade, dass sie nicht wieder zurück in die Armee können. Ich persönlich finde es schwer vorstellbar, als jemand, die noch nie so eine Erfahrung gemacht hat, dass man wieder so in diese Situation zurück will, wo man so schwer verletzt wurde. Aber ja, da merkt man, wie wichtig den Leuten auch der Kampf um die Unabhängigkeit ist.
Und auch die Unterstützung. Also Volodya, gerade weil er offensichtlich nicht zurück an die Front kann, hat sich andere Wege gesucht. Also er gestaltet zum Beispiel Spendenkampagnen mit für die ukrainische Armee, wo dann mit den Geldern Ausrüstung, Drohnen, aber auch Medizin für verwundete Soldaten geholt wird.
Ne, weil das wirklich total wichtig ist, dieses Umfeld auch, in dem man sich befindet. Deswegen verbringt er auch Zeit mit anderen Veteranen, die erst kürzlich verletzt wurden, weil er sagt, ihm hat es eben damals so geholfen, ein positives Umfeld um sich herum zu haben und will das irgendwie anderen Leuten auch zurückgeben, weil das, so sagt er, ist das Entscheidende, wenn man quasi zurück auf die Beine kommen will.
Wir haben eine kleine Reise hingelegt von Berlin, wo Vlada und Misha leben, nach Lviv, wo Volodya ist, in die Nähe von Kiew, wo Nastja auf die Rückkehr ihres Mannes wartet, bis hin zu Kafa, die an der Front als Drohnenpiloten tätig ist.
Der Alltag von diesen Menschen unterscheidet sich ziemlich doll, wie ihr auch gesehen habt. Aber ich glaube, man kann schon zusammenfassen, es gibt eine ganz, ganz große Gemeinsamkeit. Und zwar, wenn es den russischen Angriffskrieg nicht geben würde, dann würde der Alltag dieser Menschen auch nochmal komplett anders aussehen. Also sowohl Misha würde jetzt was anderes machen, der wäre jetzt in der Ukraine. Kafa müsste nicht an der Front sein. Volodya hätte vielleicht seine Beine noch oder ziemlich sicher seine Beine noch. Genau, und das haben wir jetzt, glaube ich, in großer Ausführlichkeit gehört, welche Probleme irgendwie für die Leute entstanden sind, aber warum sie auch gewisse Dinge tun, die sie tun, was ihre Motivation dahinter ist.
Wir haben sie aber auch gefragt, was ihre Hoffnung für die Zukunft ist. Eine Frage, die einerseits irgendwo banal ist, weil klar, alle hoffen darauf, dass dieser schreckliche Krieg endet. Gleichzeitig sind die Antworten auf diese Frage ganz spannend, weil sie auch zeigen, was die Menschen ja nach dem Krieg anstreben oder was sie eigentlich vielleicht jetzt gerade so als Fokus hätten, wenn der Krieg nicht wäre. Worauf sie hoffen, wovon sie träumen, das haben wir einmal hier nochmal für euch mitgebracht.
Ich hoffe, dass wenn der Krieg endlich vorbei ist und besonders, wenn es in der Ukraine einen gerechten und sicheren Frieden gibt, dann wären wir viel freier in unserer Auswahl, in unserer Wahl, ob wir hier bleiben wollen oder in die Ukraine fahren wollen.
Für die Zukunft planen wir mit meinem Mann einen Podcast über Essen zu machen. Wir lieben es, über Essen zu sprechen. Er liebt es zu kochen, genauso wie ich. Und deshalb hätten wir gern neben dem Podcast irgendwann ein eigenes Restaurant. Ich hoffe sehr, dass es klappt.
I hope that every person, young and old, has access to education, healthcare, and has a home, and is never forced to leave or move against their will. And I hope that everyone who is internally displaced is able to come back.
Für die Zukunft hoffe ich, dass wir siegen und dann, wenn unsere Frauen und Männer von der Front zurückgekehrt sind, wir weiter daran arbeiten, ein freies Land aufzubauen. Weil wir für unsere Freiheit kämpfen und es wichtig ist, dass diese Freiheit erhalten bleibt, jetzt sowie nach unserem Sieg.
Mein Wunsch ist, dass wir stark zusammenstehen, dass wir verstehen, dass es ist ein Privileg, leider im Frieden zu leben. Es ist ein Privileg und für diesen Privileg müssen wir kämpfen. Wir müssen zusammen auf den Straßen kommen und sagen, dass wir als neue Generation, als europäische Gesellschaft, als demokratische Gesellschaft wollen in einer demokratischen Welt leben, wo Menschen ein Recht haben, deren Sprache zu sprechen, deren Kultur zu spüren, deren Identität zu haben. Und deswegen, ich glaube, was für mich am wichtigsten wäre, ist, dass wir uns nicht mehr polarisieren, sondern dass wir zusammenhalten und Solidarität zeigen, für Demokratie stehen und für Frieden kämpfen.
Genau, das wären einmal die Wünsche und Hoffnungen von unseren GesprächspartnerInnen, die dankenswerterweise uns ja, diese Videobotschaften zugesandt haben. Mit Blick auf die Uhr wären jetzt noch so ein paar Minuten, die wir Zeit hätten. Die würden wir gern für Fragen nutzen. Also falls ihr was habt, wo ihr sagt, einmal vor allem natürlich zu unseren GesprächspartnerInnen, das würde euch interessieren, dann gerne jetzt, genauso zu unserer Arbeit als Journalistin, zu dem wir vorgehen, als Podcasterin. Ansonsten hätten wir auch Fragen für euch, also je nachdem. Gibt's irgendwas?
Was war eure genaue Motivation, euch mit diesem Thema zu beschäftigen?
Mich hat der russische Angriffskrieg, ich habe da im Newsroom vom Tagesspiegel gearbeitet und habe sozusagen das so am News-Ticker live mitverfolgt und dann geht es einem sehr nah und ja, irgendwie hat es bei mir, glaube ich, auch so ein bisschen mit Familiengeschichte zu tun. Also meine Familie kommt aus Bulgarien, weiß also auch, was irgendwie Fremdherrschaft bedeutet, kommunistisches Regime, was man sich so nicht ausgesucht hat. Und irgendwie hatte ich so, auch wenn das eine mit dem anderen vielleicht so unmittelbar nichts zu tun hat, aber schon das Gefühl von so einer ganz, ganz starken Solidarität. Und dann bin ich eben 2023 das erste Mal in die Ukraine gefahren und habe mir das vor Ort angeguckt, mit Menschen gesprochen, habe angefangen, die Sprachen zu lernen, um mich auch auf Ukrainisch mit den Leuten unterhalten zu können. Und ja, deswegen, also ich glaube, je mehr persönliche Connection es gibt, desto berührender ist es auch.
Voll. Also ich habe auch schon als Journalistin gearbeitet und habe da gerade angefangen mit meiner journalistischen Ausbildung dann. Und eine Woche, nachdem es losging, ging der russische Angriff los. Und ich wollte mich eigentlich mit ganz was anderem beschäftigen, und zwar mit Rechtsextremismus in Deutschland. Und da war aber ziemlich klar, ich habe auch osteuropäischen Migrationshintergrund, beziehungsweise russischen, was nochmal besonders ist. Also ich kann die Sprache und hatte, ne, du hast gerade gesagt, Betroffenheitsgefühl von der anderen Seite. Also mir war klar, ich will Geschichten aus der Ukraine erzählen. Ich will zeigen, was dieser Angriff von diesem Land, wo ich Verwandtschaft wiederum habe, für die Menschen dort bedeutet. Und dann war eigentlich so mein ganzer journalistischer, meine Arbeit, die ich jetzt in den vergangenen Jahren gemacht habe, total fokussiert auf Osteuropa, insbesondere Russland und die Ukraine, aber auch Südkaukasus, wo ich relativ häufig bin.
Danke. Sehr gerne. Gibt es noch andere Fragen?
Jetzt hätten wir vielleicht eine für euch, falls ihr Bock habt. Uns würde es als Journalistin voll interessieren, wie ihr über den Krieg mitbekommt.
Ja. Moment.
Ja. Ha. Kennt ihr dieses Format Arte Tracks East?
Ja. Ja, ganz große Empfehlung an alle.
Genau, also das schaue ich total gerne und da kommen viele Perspektiven und junge Menschen, die irgendwie an verschiedenen Orten in der Ukraine leben, so zur Sprache und erzählen von ihrem Alltag. Genau, das finde ich echt, also das ist eine super Empfehlung und sonst lese ich Nachrichten und versuche mich nicht zu sehr von anderen Sachen ablenken zu lassen und immer wieder es mir vor Augen zu halten. Mhm. Genau, weil ich merke auch, dass manchmal so eine Müdigkeit eintritt. Also und so, es gibt wieder neue Angriffe auf Kharkiv oder Kiew oder so und man liest es dann so und macht dann weiter mit seinem Leben und
ja.
Genau, also mir dem so bewusst zu werden.
Ja, voll spannend. Ja, ich glaube, das Coole an Arte Tracks East ist ja, dass auch so ganz persönliche Geschichten vorkommen, so ein bisschen wie wir das auch immer versuchen. Ja, und man so die Connection spürt zu den Leuten. Gibt es noch jemanden, der erzählen will?
Eva.
Ja, ich glaube, ich bin gar nicht so das beste Beispiel, weil ich bin auch Journalistin. Das heißt, ich lese auch, ich habe den Tagesschau-Ticker, ich habe auch den Tagesspiegel-Ticker damals noch mitverfolgt dazu. Aber ich glaube, wo ich so eine, auch so eine persönliche Betroffenheit dann mehr gespürt habe, ist, ich habe damals wahnsinnig viel Machiavelli angehört. Mhm. Und Vassili Golot, der ja mittlerweile Ukraine-Korrespondent ist, hat da ja dann bisschen so seine Karriere gestartet als Ukraine-Korrespondent und ist halt einfach auf eigene Faust in die Ukraine gefahren, kurz nach der Full-Invasion. Und ich glaube, gerade darüber, auch jetzt heute noch über seinen Account, nehme ich, glaube ich, mit so am meisten mit, weil das halt wirklich dann immer auch so im Feed mit drin ist und halt irgendwie so diese Dauerhaftigkeit von dem Krieg und von den Angriffen widerspiegelt. Und ich glaube, das ist fast so neben halt Nachrichten, wenn wieder große Angriffe kommen, wie meine Hauptinformationsquelle.
Mhm. Ja, genau. Auch da voll die Empfehlung. Also Vassilis Instagram-Account, der als Studioleiter natürlich eine krasse Arbeit macht, aber halt nebenher noch so diese ganzen Videos für Social Media und gerade für eine junge Zielgruppe auch macht.
Voll. Und was irgendwie auch zeigt, wie wichtig es ist, dass auch gerade große Medien jemanden vor Ort haben.
Komplett. Wir hoffen, euch hat's gut gefallen. Wir freuen uns mega, dass ihr da wart. Wir freuen uns mega, dass wir die Möglichkeit hatten, heute auf der TinCon über dieses Thema zu sprechen. Einmal auch Applaus für euch alle, die da waren, für uns und für das TinCon-Team.